Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen, seid ausgeruht vom gestrigen Tag. Die Schwester Carmen hat sich abgemeldet heute. Sie ist bei ihr im Ort oder am Ort, wo sie sich mit Geschwistern zum Brotbrechen trifft, probiert, ob sie das körperlich kann. Sie ist ja sehr geschwächt und heute scheint es so zu sein, dass das gehen könnte. Dann habt ihr vielleicht gesehen, hin und wieder lösche ich dann Einträge in den Donnerstag- und Sonntagsgruppen und tue die Dinge mit Informationscharakter, also irgendwelche Links und so weiter, durch und dann in das Fragen- und Antworten-Chat, wo es eigentlich hingehört. Also wenn ihr Bemerkungen habt, auch zur Stunde, tut das in den F- und A-Chat, dann haben nämlich alle etwas davon, diejenigen, die auch am Sonntag nicht dabei sind, die können dann, also die von der Donnerstagsgruppe können das auch lesen, wenn das sicher auch die meisten an beiden Tagen dabei sind. Das noch einfach zur Bemerkung. Dann wollen wir beginnen, und zwar mit dem Lied 203. 203 als geistliche Lieder. Du warst erhöht von dieser Erde auf das Kreuz. Auf das Kreuz, dass wer da glaubt, errettet werde durch das Kreuz, durch das Kreuz. Versunken in der Leidenflut, verzehrt von des Gerichtes Glut, gabst du für uns dein eigenes Blut. Auf dem Kreuz, auf dem Kreuz. Lamm Gottes, du hast sterben müssen an dem Kreuz, an dem Kreuz. Der Scheidevorhang ist zerrissen durch das Kreuz. Durch das Kreuz, das Heiligtum ist aufgetan, wir dürfen Gott anbeten nahn. Er nahm dein Opfer völlig an. Dort am Kreuz, dort am Kreuz. Triumph der Feind ist überwunden durch das Kreuz, durch das Kreuz. Und seine Beute losgebunden durch das Kreuz, durch das Kreuz. Herr Jesu, dir sei Lobgesang durch alle Ehre. dir, der uns solchen Sieg errang, auf dem Kreuz, auf dem Kreuz. Herr Jesus, die ganze Menschheitsgeschichte findet einen Dreh- und Angelpunkt, einen Höhepunkt aller Zeiten am Kreuz. Das, was du getan hast am Kreuz für alle Menschen, ist so gewaltig, dass die ganze Erde verdunkelt wurde. Und du in diesen drei finsteren Stunden Leiden getragen hast, die sich niemand vorstellen kann. Du wurdest zur Sünde gemacht. Du hast dich hingegeben in den Tod, wurdest vom heiligen Gott verlassen, weil du als die Sünde am Kreuze hingst und mit unseren Sünden beladen wurdest. Wir können da nur in Demut vor dich kommen und unser Lob aussprechen, für das du das alles getan hast, damit wir dein Leben geschenkt erhalten konnten, damit die Sünde gesühnt, die Sünden gesühnt sind und dass wir jetzt als frei ausgegangene zu dir kommen können durch den Glauben. Und wir danken und loben dich und erheben dich vor unserem Gott und Vater. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Wenn ich nur kurz, ist jetzt spontan, darauf hinweisen darf, in Vers oder in Strophe 2, und das in diesem schönen Lied, wie halt immer wieder in einem Lied, sage jetzt eine falsche Lehre oder einen falschen Hinweis. Und zwar steht in Strophe 2, der Scheidevorhang ist zerrissen durch das Kreuz, durch das Kreuz. Das Heiligtum ist aufgetan. Wir dürfen Gott anbetend nahen. Ich glaube, gestern war es, oder vorgestern im Facebook, einen Eintrag dazu oder eine kurze Auseinandersetzung dazu. Und es ist einfach ganz wichtig zu sehen, dass da sehr viel Falsches hineingelegt wird. Der Scheidevorhang am Tempel in Jerusalem ist von oben nach unten zerrissen und er ist nicht unser Zugang in dieses Heiligtum, in dieses irdische Heiligtum. Unser Zugang in das Heiligtum ist der Herr Jesus. Durch sein Blut können wir durch sein Fleisch das Heiligtum eintreten oder wir sind gewissermaßen schon in diesem Heiligtum, auch wenn wir jetzt noch auf Erden leben. Aber der zerrissene Vorhang am Tempel in Jerusalem damals ist nicht die Öffnung für alle Menschen, einfach in dieses Heiligtum einzutreten. Denn wenn in dieses Heiligtum Menschen eintreten würden, dann hätte es einfach das ganze Innere des Allerheiligsten verunreinigt. Man muss das einfach auseinanderhalten, diese Stelle auch im Hebräer. Und es steht ja klar, wir haben den Zugang ins Heiligtum durch den Herrn Jesus, durch sein Fleisch, auf Grundlage seines Blutes. Das noch einfach zu diesem sonst schönen Lied.
Singen wir das Lied 54.
Hohe heilige Gemeinde, schau zu Jesu frohem Bogen, nimm zum Ritter seiner Feinde, Gott für Ewigkeit der Chor, in der an dem Kreuze starb, sterbend er als Heiler war, die auf mich es erhungen, ihm sei Lob und Dank gesungen. Gott hat dir als Haupt gegeben, den der über alles ist. Du wirst ewig mit ihm leben, weil sein eigener Leib du bist. Was er erbt, gehört auch dir, und er lebt dich für und für. Du, der Grund all seiner Schmerzen, bist am nächsten seinem Herzen. Hohe heilige Gemeinde, schau zu Jesu frohen Bogen, der dich so mit sich vereinte, neigt zu dir sein Herz und Ohr. Das Opfer jetzt wieder liebst und dein ganzes Herz ihm gibst, freut ihn mehr als alle Welten. Ihm soll alle Rühmen gelten.
Unser teuer Gott und Vater, oh, wir danken dir wieder von ganzem Herzen, dass wir zusammengerufen sind, um ihn, den Ewigen, deinen Sohn, zu rühmen vor dir, der so Herrliches getan hat, hier auf dieser Erde, der all dein Wohlgefallen gefunden hat. Und der deinen Willen tat bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Ja, so preisen wir dich von ganzem Herzen, dass wir jetzt als Anbeter vor ihm weilen dürfen und durch ihn den wahren Vorhang zu dir kommen dürfen und vollständige Gemeinschaft haben dürfen durch das, was er ist und getan hat, dadurch, dass er sein Leben, sein Blut ausgegossen hat und uns dabei vollkommen gereinigt hat und passend und fähig gemacht hat in deiner Gegenwart zu weilen. In du Lob und Dank dafür. Amen. Amen. möchte auch noch einen Gedanken sagen zu deinem Lied, das wir zuerst gesungen haben, Lied 203. Erste Strophe, du warst erhöht von dieser Erde auf das Kreuz, auf das Kreuz. Und dazu möchte ich etwas lesen aus den Psalmen. Und zunächst möchte ich lesen in Psalm 40. In Psalm 40. Weil in den Psalmen haben wir alle Aspekte abgedeckt in Liedformen von dem, was wir lesen in 3. Mose 1 bis 7, von den Opfern, von dem, was der Herr Jesus ist, war am Kreuz von Golgatha. Zunächst Psalm 40, Vers 9, Vers 8. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust, und dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Da sehen wir das, was auch in Hebräer 10 steht. Der Jesus als das vollkommene Brandopfer, er kam für Gott, wegen Gott, und er hat das Wohlgefallen Gottes erfüllt. Ja, wie? Was hat er getan? Er hat sich gegeben. Das ist das Höchste. Er hat sich selbst gegeben. Das steht jetzt nicht wegen unserer Sünde oder wegen unseren Sünden, wegen unserer Schuld. Nein, zum Wohlgefallen Gottes. Das ist das Brandopfer. Er hat sich gegeben als Brandopfer für Gott. Und wenn wir dann weiterlesen im Psalm 22, zwei, drei Verse, Psalm 22, da steht, Vers 2, mein Gott, ich rufe des Tages und du antwortest nicht, und des Nachts mir wird keine Ruhe. Es gab eine Zeit, wo Gott keine Kommunikation mehr hatte mit dem Herrn Jesus. Psalm 22, Vers 2. Da hatte Gott keine Verbindung mehr mit ihm. Oder Vers 4. Auf dich vertrauten unsere Väter. Sie vertrauten und du errettest sie. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht beschämt. Ich aber bin ein Wurm und kein Mann, der Menschen hohn und der vom Volke verachtete. Er wurde von Gott verlassen in den 3 Stunden der Finsternis und er wurde der Hohn der Menschen. Fast alle haben ihn gehöhnt, verhöhnt, damals und heute auch noch. Sie verachten das Werk, das der Herr Jesus als Sündopfer vollbracht hat, aber es nimmt eine Wende. Es nimmt eine Wende in dem berühmten Vers 22. Also das sind Elberfelder Verse. Ich weiß, also Schlacht hat eine. Die meisten anderen Bibel haben in den Psalmen eine andere Einteilung, vielleicht sogar eine geschicktere wie die Elberfelder. Aber ihr wisst, ich lese aus der Elberfelder 22. Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Versammlung will ich dich loben. Und jetzt sehen wir ab Psalm 22, 22, wie es 3 Ordnungen gibt. Von Menschen, die aufgrund des Sündopfers des Herrn Jesus in eine vollkommene Gemeinschaft kommen. Am Schluss dann die Ordnung des tausendjährigen Reiches, wo wir Israel und die Nationen zusammen sehen und Christus versammelt. Das Kurze Gedanken zum Brand und Sündopfer.
Ja, Herr Jesus Christus, wir sehen darin, dass du, bevor alles erschaffen wurde und bevor die Engel erschaffen wurden, von Ewigkeit her hast du gewusst, dass das alles geschehen wird, dass du hier auf diese Erden kommen musst und all dies erleiden musst wegen unserer Sünde. Aber du hast es, obwohl du es doch wusstest, getan. Und du hast alles erschaffen, obwohl dieses Wissen da war. Und wir danken dir dafür, dass du das alles getan hast und dass wir das in Glauben annehmen dürfen und glauben dürfen. Und wir wissen, dass wir wieder in Gemeinschaft sind mit dir. Ja, danke dafür. Amen.
Können wir das Lied Nummer 98 singen? Lied Nummer 98.
Auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweg. Bringt den Zion, Zion.
nicht da.
Ich habe eine Stelle aus 1. Könige 18, die ich heute kurz uns vorlegen will. Vielleicht ein Wort zuvor. Opfern, wir hatten ja schon jetzt vom Brandopfer oder Sündopfer gehört. Opfern, das haben nicht nur die Hebräer getan. Das hat nicht nur der Herr Jesus getan. Das haben die Menschen alle Zeit getan. Und wir erinnern uns, das erste Opfer, das war ein Tier, dessen Fell dazu benutzt wurde, um Adam und Eva zu kleiden, nachdem sie gesündigt hatten. Aber es gibt auch Opfer, die an den falschen Götter oder an falsche Götter gerichtet sind. Das ist nämlich so, Elias hat nämlich quasi ein Wettopfern gemacht mit den Baalspropheten und keiner durfte das Feuer anzünden. Das sollte von der Gottheit angezündet werden. Kapitel 18, Vers 27. Und es geschah am Mittag, da verspottete sie Elia und sprach. Und zwar richtet sich das an die Baalspriester. Rufet mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Denn er ist in Gedanken oder er ist beiseite gegangen. Oder er ist auf der Reise. Vielleicht schläft er und wird aufwachen. Und sie riefen mit lauter Stimme und ritzten sich nach ihrer Weise mit Schwertern und mit Lanzen, bis sie Blut an sich vergossen. Dann ab Vers 36 im gleichen Kapitel. Vers 36. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, da trat Elia, der Prophet, herzu und sprach: Jehova Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute werde kund, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Worte alles dieses getan habe. Antworte mir, Jehova, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du, Jehova, Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewendet hast. Da fiel Feuer Jehovas herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und als das ganze Volk es da sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Jehova, er ist Gott. Jehova, er ist Gott. Und Elia sprach zu ihnen: Greifet die Propheten des Baal, keiner von ihnen entrinne. Und sie griffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie daselbst. Ja, da hat Jehova übernatürlich eingegriffen und Feuer vom Himmel geschickt. Und diese Zeichen geschehen natürlich nicht ständig. Wir können jetzt kein Feuer vom Himmel herabrufen, aber es geschah zu ausgewählten Zeitpunkten. Damit die Menschen drastisch erkennen sollen, dass es den einen wahren Gott gibt und nicht irgendwelche Götzen. Kurzes Zitat aus Jesaja 45, Vers 20. Versammelt euch und kommet. Wehret euch insgesamt, ihr Entronnenen der Nationen. Es haben keine Erkenntnis, die das Holz ihres geschnitzten Bildes tragen und zu einem Gott flehen, der nicht retten kann. Vielleicht noch ein Hinweis auf die Stellen, wo ähnliche Situationen, also dass nämlich Feuer von Jehova ausging und das Brandopfer verzehrte. Das wissen wir in 3. Mose 9, Vers 24. Ich lese das jetzt nicht vor. In Richter 6, Vers 21, bei Gideon. 1. Chroniker 21, Vers 26, wo David einen Altar baute. Und bei der Tempeleinweihung 2. Chroniker 7, 1. Und noch ein Schlussvers. Philipper 2, Vers 10. Philipper 2, Vers 10. Auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Ja gut, für manche Menschen wird das erst sein, wenn es zu spät ist, aber jeder muss auf die Knie fallen. Ich möchte noch danken. Herr Jesus, du bist nicht nur Mensch geworden, kamst in Gleichgestalt des Fleisch der Sünde. Du bist auch gekommen, um den Vater zu verherrlichen, indem du für die Sünde bezahlt hast am Kreuz auf Golgatha. In den 3 Stunden der Finsternis hast du das vollständig vollbracht, hast alles erkauft. Und nach 3 Tagen, 3 Nächten im Grab wurdest du dann auferweckt als Zeichen für unsere Rechtfertigung. Hab Dank, Herr Jesus, für dieses wunderbare Werk. Amen.
Amen.
Amen. Lied Nummer 73.
Lamm vermundet und beladen, Heim Jesus mit schwerem Leid. Nicht auf unser aller Schaden, unsere Ungerechtigkeit. In den Tod hast du dein Leben ausgeschüttet, ganz und gar. Deine Seele ward gegeben für die Schuld auf dem Altar. Aus den Gluten, aus dem Feuer deiner Leiden ging hervor, wo Wer stieg zu Gott empor? Ihr dem Retter, den ich scheute, diese Pein nicht mich zurück. Dir gehört die Mende bitte, Hilfe dann, sieh all ihr Glück. Ich, der einst mit Sünd beladen, an der Kreuz gelitten hat, ich gegeben,
möchte noch zwei, drei Gedanken dazu sagen. Jetzt im Lied 73, wo wir das verwundete, beladene Lamm sehen. So schlage ich vor Psalm 69 ganz kurz. Im Psalm 69, da sehen wir den Aspekt des Herrn Jesum als das Schuldopfer. Verse 5 und 6. Was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Da wurde ihm unsere Schuld zugerechnet und er hat erstattet, er hat bezahlt dafür. Das ist Psalm 69. Ähnlich wie Jesaja 53. In Jesaja 53 sehen wir auch vor allem nicht das Brandopfer, sondern mehr das Schuldopfer, vor allem Jesaja 53, 10. Aber noch ein Gedanken zu Psalm 16. Wenn wir zu Psalm 16 gehen, nur noch ganz kurz. Im Psalm 16, da sehen wir seine reine Menschheit. Seine reine Menschheit. Und was ist das? Das ist der Speisopfer. Von was ernähren wir uns? Von ihm, dem Menschen, als wahres Speisopfer, vollkommen in seiner Hingabe, vollkommen in seiner Abhängigkeit. Darum sehen wir ihn auch oft beten im Lukas-Evangelium, wo er dieses Speisopfer darstellt, während dem in Markus ist er mehr Sündopfer, mehr das Sündopfer, Johannes-Evangelium, das Brandopfer. Noch einen ganz letzten Gedanken, ein Opfer fehlt noch, Psalm 85. Im Psalm 85, da sehen wir ihn als das Friedensopfer. Vor allem ab Vers 6 sehen wir ihn, 9, Vers 12 sowieso, für wahr, nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit wohne in unserem Lande. Dann geht es weiter. Er ist das Friedensopfer für das ganze Volk. Für alle diejenigen, die durch Umkehr im Glauben Ruhe und Frieden gefunden haben in ihm, in diesem wunderbaren Psalm. Ich glaube, du wolltest noch was sagen, Martin.
Vielleicht auch noch was sagen aus 1. Chroniker 22. 1. Chroniker 22. Ab Vers 12, hier in Chronika, wir sehen jetzt hier den David und dann auch den Salomo, sie sind auch ein Bild, vor allem jetzt in Chronika auf den Herrn Jesus, oder? David miteinander und Salomo. Und wir sehen, wie David alles bereitet hat. Er hat alles bereitet, er durfte ja den Tempel nicht bauen, oder? Er hat alles bereitet für den Tempelbau. Und wo war auch schon bestimmt? Wir haben das auch schon gehört, wo das Opfer angenommen ist auf der Tenne Ornans. Das war ja der Tempelberg. Da auf dem Boden der Gnade, dort wurde das Opfer angenommen und eben das Gericht hörte dann auf dort, oder? Und dann hier im 1. Chroniker 22, Vers 12, heißt es, muss schon Vers 11 lesen, nun mein Sohn, Jehova sei mit dir, also zum Salomo, er redet zum Salomo, sei mit dir, dass es dir gelinge und du das Haus Jehovas, deines Gottes, bauest, so wie er von dir geredet hat. Nur gebe dir Jehova Einsicht und Verstand, und er bestelle dich über Israel. Nur gebe dir Jehova Einsicht und Verstand. Und das hat er ja dann, bekommen, am Anfang von 2. Chroniker, absolute Weisheit und Verstand. Aber das hatte der Jesus ja, oder? Sie haben ja ihn ausgelacht, als er aus der Bibel zitiert hat und verständig geredet hat, bei Lukas 4 zum Beispiel. Und ein paar Verse später wollten sie ihn schon umbringen, oder? Und eben Salomo, ja natürlich auch das Bild auf den Jesus. Vers 12, und zwar um das Gesetz Jehovas Verstand, und er bestelle dich über Israel, und zwar um das Gesetz Jehovas deines Gottes zu beobachten, dann wird es dir gelingen, wenn du darauf achtest, die Satzungen und die Rechte zu tun. Das hat der Salomo, menschlich hat das ja gar nicht geschafft, oder? Auch nur der Jesus hat das tun können. Er war vollkommen. Das Rechte zu tun, welche Jehova dem Mose für Israel geboten hat. Sei stark und mutig, fürchte dich nicht und erschrick nicht. Vers 14. Und siehe, in meiner Mühsal habe ich für das Haus Jehovas in meiner Mühsal, oder? Er hat ja alles gesammelt, oder? Für den Bau, unglaublich. Also sind hier extreme Dinge. Oder in meiner Mühsal, oder in Jesaja 53 heißt es auch, aus der Mühsal meiner Seele wird der Frucht sehen. Aber man weiß nicht das gleiche Wort. Aber eben David hat mit Mühsal alles gesammelt. Habe ich für das Haus Jehovas 100.000 Talente Gold, oder was ist mir auch diesmal wieder aufgefallen, 100.000 Talente Gold. Ein Talent im Alten Testament war eben etwa 34 Kilogramm, 100.000 Talente umgerechnet, 170 Milliarden oder 340 Tonnen. So viel, wie wir in der Schweiz haben, oder im Goldlager, habe ich noch nachgeschaut, ob das stimmt, oder ungefähr, eben so extrem viel, eben von was redet Gold, oder von göttlicher Gerechtigkeit, oder das redet ja alles im Tempel, ist übergoldet, oder? Und es redet vom Herrn Jesus. Er war der vollkommene Gerechte. Es musste auch geläutert werden, oder? Gold, das geläutert, weil er eben in den Leiden war, da kam Gold. Und 1000 Talente Silber, also eine Million Talente Silber, Silber sogar, oder ganz eben so viel hat er bereitet, das ist unvorstellbar eigentlich, aber eben der Silberpreis, der Silberkaufpreis, oder eben das Silberpreis, Erlös, von Erlösung redet ja das vom Kauf. Preis wie anderen Stellen, oder? Und das Erz und das Eisen ist nicht zu wägen, denn es ist in Menge vorhanden. Kann man so viel, kommt nicht mal das gewogen werden. Und auch vorhanden, und auch Holz und Steine habe ich bereitet. Und du wirst noch mehr hinzufügen. Und Werkleute sind bei dir in Menge, Steinhauer und Arbeiter in Stein und Holz. Alles hat er bereitet und allerlei Verständige in allerlei Arbeit. Das Gold, das Silber und das Erz und das Eisen ist nicht zu zählen. Mache dich auf und handle und Jehova sei mit dir. Und daneben noch der bekannte Vers aus 1. Chroniker 28, Vers 13. Und nun, unser Gott, wir preisen dich und wir rühmen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir vermöchten, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Möchten wir noch danken. Ja, unser Gott und Vater, auch wir können nur danken, dich preisen für alles, was wir haben, in ihm und durch ihn. Und er, dein geliebter Sohn, ist gekommen und hat alles erfüllt. Er hat dich verherrlicht als Mensch in seinem ganzen Leben. Was wir haben, haben wir nur durch ihn, von ihm. Und alles redet von ihm und auch eine so wunderbare Erlösung erschaffen. Nicht durch Silber oder Gold, sondern durch sein Blut, was wir uns heute besonders erinnern. Wir loben und erheben ihn vor dir, den Herrn Jesus. Amen.
Amen.
Ich möchte noch einen Gedanke im Nachgang machen zu dem, was ich vorhin gesagt habe und was wir auch von Hans-Peter gehört haben über die Opfer. Elias und die Baalspropheten hatten ja Opfer, die Opfer gemacht. Die verschiedenen Opfer, die dem Volk Israel vorgeschrieben waren, wir hatten ja von 5 Opfern gehört. Das waren auch meist Tiere, Stiere, Ziegen, Schafe, Tauben, verschiedener, oder auch Brot. Wir opfern heute nicht mehr. Wir haben das Opfer. Herr Jesus hat diese Vorausschattungen alle erfüllt. Und das, was am Kreuz auf Golgatha gewesen ist, das ist ja dann das Eigentliche. Das, was wirklich retten kann. Die Tiere, die geopfert wurden, konnten ja nicht. Das Blut von Stieren und Böcken konnte nicht retten, aber das, was der Herr Jesus vollbracht hat, das kann retten. Ich lese dann nur noch ein Opfer, was wir machen sollen. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Und das sehen wir, das ist nicht ein Opfer, um gerettet zu werden, sondern es ist dann im Sinne von Epheser 2, Vers 10, die Werke zu tun, die uns bereitet sind und uns verändern zu lassen. Und so als Nachgang, also wir müssen Elias nicht mehr nachmachen, wir machen sowieso die Baalspriester nicht nach und wir gedenken daran, was der Herr Jesus vollbracht hat.
Und auch bei den Opfern die je getan wurden, im Alten Testament, Neuen Testament. Kein einziges konnte irgendetwas bewirken, außer ein Erinnern an Sünde. Aber sie konnten keine Vergebung, keine Versöhnung, gar nichts bewirken. Und das sehen wir dann vor allem in Römer 3, wo das Blut beschrieben wird, dass einzig und allein das Lamm Gottes, Johannes 1, 29, da war, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Alle, sagen wir mal, Hunderttausende, wenn nicht Millionen Opfer, weiß ich zu wenig, aber es müssen sehr, allein bei den Einweihungen vom Tempel, ich meine jetzt nicht den Tempel, wo der Herr Jesus dabei war, der war gar nicht anerkannt von Gott, aber der Tempel von Salomo, der Tempel von Salomo, da sind über 100.000 Opfertiere geopfert worden, allein bei der Einweihung. Aber kein einziges konnte irgendetwas bewirken, außer erinnern. Und der Jesus hat dann das Opfer getan, das einzige, vollkommene und das einzige Opfer, das sich selbst geopfert hat. Hebräer 9, durch den ewigen Geist hat er sich selbst Gott geopfert. Und als der Herr Jesus gestorben ist, wurde es völlig allen klar. Wir haben das gesungen und darum finde ich die Liedstrophe so gut. Im Lied 203, Strophe 2, dass wir immer erinnert werden, dass wenn Menschen etwas dichten, muss das noch lange nicht richtig sein. Da werden wir eben auch daran erinnert, darum bin ich so gut. Da kann man immer wieder singen, man muss es dann einfach wieder erwähnen, wie es Olivier auch richtig getan hat. Nämlich, als der Vorhang des Tempels Herodes, der wurde ja von Herodes umgebaut, der war auch nie von Gott angeordnet, da muss man wissen, es gibt keine Stelle, wo Gott ihn angeordnet hätte. Sie haben es gemacht. Gott hat das auch akzeptiert, aber nicht angeordnet wie der Tempel Salomos. Das ist ganz etwas anderes. Aber da wurde klar, dass dieser Tempel nie etwas bewerkstelligte, denn er war leer. Es gab keine Bundeslade, mussten sie sehen, jeder konnte hineinschauen. Die Juden konnten sowieso nicht in den Tempel, kein Jude konnte in den Tempel, muss man wissen. Ist logisch, ja, keiner durfte hinein. Und jetzt war er offen und jetzt war jedem klar, da gab es ja nicht mal eine Bundeslade. Und es wird auch nie mehr eine geben, da können so moderne Prediger predigen, es werde wieder eine, gäbe schon in Israel, in Jerusalem vor allem eine Bundeslade. Das mag sein, dass Menschen machen noch vieles, aber nicht auf Anordnung Gottes. Es wird auch keine mehr geben.
Ich glaube, es steht in Jeremia 3. Ich wollte noch eine Anmerkung machen zu den 10.000, nee, 100.000 Talenten Gold. Also umgerechnet sind es 3,4, also 3.400 Tonnen. Nur damit wir das verstehen, was, wie viel das ist. Ich glaube, Deutschland und die USA haben mehr Gold in ihren Tresoren gelagert, aber alle anderen Länder haben weniger. Und damit man so ein bisschen die heutige Größenordnung sieht, das heißt, der David war durch Kriege, durch Beutezüge, hauptsächlich hat er das ja herbeigeschafft, einer der reichsten Könige oder Israel in diesem Sinne, eines der reichsten Länder. Salomo hat es nochmal getoppt, sozusagen, bis es dann hinabgegangen, hintergegangen ist. Ja, uns hat alles nichts genützt, dieses viele Gold und Silber. Es hat zwar die richtige Sprache gesprochen, aber es kann, materielle Dinge können halt auch nicht erlösen, wenn das Herz nicht stimmt.
Dann darf ich auch noch etwas zu den Talenten Gold sagen. in Jeremia 38, Vers 10, sehen wir, dass selbst in den Schatzkammern Jerusalems, Israels, nur ein Lappen war. Ich lese mal vor, Jeremia 38, Vers 10. Und der König gebot Ebed-Melech, dem Äthiopier, und sprach: Nimm von hier 30 Männer unter deine Hand und hole Propheten Jeremia aus der Grube herauf, bevor er stirb. Und Ebed-Melech nahm die Männer unter seiner Hand und ging ins Haus des Königs und die Schatzkammer. Und er nahm von dort zerrissene Lappen und abgetrennte Lumpen und er ließ sie an Stricken zu Jeremia in die Grube hinab. Also das Einzige, was dort war, waren Lappen, die aber dann den Jeremia zu retten vermochte. Er konnte dann aus dieser Grube herausgezogen werden. Und ich möchte aber auch noch etwas sagen zu dem Abschnitt aus 1. Chroniker 22. Und mir ist neulich der Psalm 72 hervorgestochen. Und dort sehen wir einen Psalm an Salomo. Psalm 72 möchte ich so nicht den ganzen, sondern nur den Anfang und den Schluss lesen. O Gott, gib dem König deine Gerichte und deine Gerechtigkeit dem Sohne des Königs. Er wird dein Volk richten in Gerechtigkeit, deine Elenden nach Recht. Es werden dem Volke Frieden tragen die Berge und die Hügel durch Gerechtigkeit. Und vielleicht noch der letzte Vers, und das ist ja auch der letzte Vers vom zweiten Psalmbuch, und dann folgte das dritte. Es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais. Und ich finde, wenn man so den ganzen Psalm liest, das ist ja alles noch zukünftig, wenn der Herr Jesus wiederkommt und eben da diesen Frieden seinem Volk gibt und es wiederherstellt. Und ich weiß nicht, ob der David diesen Psalm hier in 1. Chroniker 22 zu dieser Zeit verfasste. Etwas später, als der König Salomo dann eingesetzt wurde als König, da lag er ja im Sterben eigentlich, lag im Bett und musste betreut werden. Zu dieser Zeit konnte er wahrscheinlich diesen Psalm nicht verfassen. Vermutlich ist es ja auch zu dieser Zeit, hat er das auch vorbereitet für den König Salomo, diesen Psalm. Er hat nicht nur die Materialien zusammengetragen, sondern hat eben auch diesen Psalm inspiriert verfasst, wo wir so viele Prophetie auch darin finden für den wahren König Israels.
Können wir vielleicht das Lied 94 singen? Das Lied 94.
Der Tod die Sünden hast getragen, du Jesu lebst, dein Grab ist leer.
Stummen muss des Feindes klagen, mit dir ist die Schuld so schwer. Gerecht gesprochen, siegen wir, o auferstandener Erlöser. Du hast dich fremd des Todes Ketten und dich auf Gottes Thron gesetzt. Du lebst, um völlig zu erretten. Du lebst und betest für uns jetzt. Wer ist der Herr, du Herrlichhaupt? Und sieh aus deiner Obhut haupt. Du lebst, die deinen zu beschützen. Du lässt uns nimmer einsam hier. Auf dich kann sich der Glauben stützen. Du lebst und du verlässt uns nie. Du lebst und nimmst den kurze Frist, die Glieder dahin, wo du bist. Bald zeigest dich in Tagesgrauen, da du uns Herr zu dir erhebst. Dann werden unsere Augen schauen, was wir jetzt glauben, dass du lebst. Dann tönt um Ewigkeiten lang dir Ehre, Ruhm und Lob Gesang.
Ich möchte noch ein Vers lesen aus Offenbarung, Kapitel 21, Vers 21. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Möchten wir noch danken. Ja, auch selbst in der Ewigkeit wird der Blick noch, Herr Jesus, auf dich sein, auf das Lämmlein, auf das eine vollkommene Opfer, das uns an das erinnert. Und da hat es nur reines Gold geläutert, aber das redet vielleicht auch von dir, dass du dich hingegeben hast, deinen Leib hingegeben hast, bis in den Tod. Und so möchten wir auch jetzt deinen Tod verkünden, wenn wir das Brot brechen, an das vollkommene, wunderbare Werk. Und rühmen dich, erheben dich vor Gott, unserem Vater. Amen.
Amen. Deiner Gott und Vater, du hast Menschen gemacht, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Diese Gemeinschaft haben wir zerstört, indem wir auf den Teufel gehört haben und getan haben, was er wollte, nämlich diese Gemeinschaft, die du wolltest, zu zerstören. Und so bist du, Herr Jesus, der ewige Gott, Mensch geworden und hast alles getan, um die Gemeinschaft mit Gott wieder zu ermöglichen für alle Menschen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du zum Lamm Gottes wurdest, das die Sünde der Welt getragen hat, sodass niemand verloren gehen muss, wenn er glaubt. Und so danken wir dir von ganzem Herzen, dass wir diese deine Liebe angenommen haben, unsere Schuld und Sünde bekannt haben und die Vergebung, die du erwirkt hast, im Glauben aufgenommen haben und so jetzt das Ergebnis deines wunderbaren Werkes sein dürfen, nämlich dass wir als Anbeter zusammen vor Gott weilen dürfen, weil wir durch dich, dein Fleisch hindurch, im himmlischen Heiligtum, durch den Glauben, jetzt schon weilen dürfen. Und so danken wir dir, dass wir deinen Tod verkündigen dürfen, auch wenn wir jetzt aus diesem Kelch trinken. Amen.
Amen. Machen wir eine kurze Pause, gut 5 Minuten bis um 42. Treffen wir uns wieder zur Wortbetrachtung. Dann wollen wir weiterfahren mit der Wortbetrachtung. Wir sind das letzte Mal gekommen bis vor in 1. Mose bis vor Kapitel 34, Vers 30. Wir wollen dort weiterfahren, wenn der Valentin uns den nächsten Abschnitt liest und dann der Andi seine Zusammenfassung. Besten Dank.
Ja, wir sind im 1. Mose, in unserer zweiten Stunde. Ich lese hier 1. Mose 34, ab Vers 30 bis Kapitel 35, Vers 15. Da sprach Jakob zu Simeon und zu Levi: Ihr habt mich in Trübsal gebracht, indem ihr mich stinkend machet unter den Bewohnern des Landes, unter den Kanaanitern und unter den Perisitern. Ich aber bin ein zählbares Häuflein, und sie werden sich wider mich versammeln und mich schlagen, und ich werde vertilgt werden, ich und mein Haus. Und sie sprachen: Sollte man unsere Schwester wie eine Hure behandeln? Und Gott sprach zu Jakob: Mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel, und wohne daselbst, und mache daselbst einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohest. Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die bei ihm waren: Tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Und wir wollen uns aufmachen und nach Bethel hinaufziehen. Und ich werde daselbst einen Altar machen, dem Gott, der mir geantwortet hat am Tage meiner Drangsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gewandelt bin. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand und die Ringe, die in ihren Ohren waren, und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Und sie brachen auf. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, so dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Und Jakob kam nach Luz, welches im Lande Kanaan liegt. Das ist Bethel, er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute daselbst einen Altar und nannte den Ort El Bethel. Denn Gott hatte sich ihm daselbst geoffenbart, als er vor seinem Bruder floh. Und Deborah, die arme Rebekkas, starb. Und sie wurde begraben unterhalb Bethel, unter der Eiche. Und man gab ihr den Namen Alon Bakut. Und Gott erschien dem Jakob wiederum, als er aus Padan Aram kam, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob. Dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und ein Haufe von Nationen soll aus dir werden. Und Könige sollen aus deinen Ländern hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaac gegeben habe, dir will ich es geben. Und deinem Samen nach dir will ich das Land geben. Und Gott fuhr fort. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Orte, wo er mit ihm geredet hatte. Und Jakob richtete ein Denkmal auf an dem Orte, wo er mit ihm geredet hatte. Ein Denkmal von Stein, und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Orte, wo selbst Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Bis hierhin.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal vorbereitet. Das, was Jakob durchlebte, erfahren wir in mehreren Kapiteln. Auch Abraham durchlebte dasselbe, doch seine Geschichte erfahren wir nur in wenigen Worten. Mit Abraham erkennen wir die Seite seiner Stellung und mit Jakob den Zustand. Der Riss zwischen Süd- und Nordisrael ist bereits unter den Söhnen Jakobs entstanden, die von unterschiedlichen Frauen geboren wurden. Ein Riss, der sich erst mit Hesekiel 37, Vers 19 endgültig schließen kann. Das ist dann im tausendjährigen Reich. Sichem starb beim Massaker von Simeon und Levi mit vielen anderen, doch seinen Namen blieb mit dem Ort bis heute verbunden. Josua erneuerte vor seinem Tod den Bund mit dem Volk in Sichem. Bereits Abraham kaufte in Sichem von den Söhnen Hemors Land. Das erfahren wir aber erst in der Rede Stephanus. Das ist eine Offenbarung über eine Sache, die im Vorfeld geschah und im Nachhinein uns durch den Heiligen Geist aufgezeigt wurde. Das, was zwischen Tina und Sichem geschah, war auch für die Kanaaniter zur Zeit Jakobs unmoralisch. Auch galt ein solcher Übergriff nicht als eheliche Verbindung. Ungefähr 400 Jahre später ordnete Mose solche Gesetze dem Volk an, also zum Beispiel das der Ehe. Die Söhne Jakobs machen einen Bund mit den Nationen. Ein Bund, der Land verspricht, hat Durchmischung zur Folge. Doch Gott gibt sein Land nicht durch menschliche Bündnisse. Sichem ist ein Bild auf die eigene Verantwortung. Solche Sichem-Geschichten finden wir noch an anderen Stellen in der Bibel. Simeon, der Anführer, erhält kein Erbteil zugesprochen. Sein Erbe verschmilzt mit Juda, doch im tausendjährigen Reich wird auch das wiederhergestellt. Die Bedeutung der Beschneidung kannten die Israeliten. Abraham war eigenwillig und setzte auf die eigene Stärke. Dieser Stolz musste weg. Doch die Söhne Jakobs setzten diese Sache zum Missbrauch ein, weil sie wussten, welche Folgen eine solche Beschneidung hat. Weil Levi und Simeon ein Blutbad in Sichem anrichteten, fürchtete sich Jakob vor den Konsequenzen der einheimischen Bevölkerung, den Kanaaniten und Perisiten. Ordnete Gott deshalb an, dass Jakob nach Bethel weiterziehen soll? Oder anders gefragt, wie viel Zeit liegt zwischen Kapitel 34 und 35? Das ist die Frage zum Beginn vielleicht, wenn jemand Interesse hat, diese zu beantworten. Oder sonst sind vielleicht noch Korrekturen oder Ergänzungen angebracht.
Eine Belehrung auch für uns alle ist sicher in 1. Mose 34, dass selbst wenn wir etwas moralisch Böses erkannt haben und das klar definieren können, gibt es noch kein Recht, das zu machen, was dann Simeon und Levi getan haben. Aber sie haben moralisch die Einsicht gehabt über die böse Tat von Sichem. Aber das, was sie denn gemacht haben, möchte jetzt nicht sagen, man kann das nicht werten. Mord ist Mord. Sünde ist Sünde. Aber jetzt rein technisch gesehen war es natürlich tausendmal dramatischer, was Simeon und Levi getan haben, wie das, was Sichem getan hat. Auf jeden Fall, es kam dann ein Gericht deswegen über sie, obwohl sie ein gewisses Recht hatten, aber sie durften dieses Recht nicht selber durchführen. Ja, unglücklich ausgedrückt.
Ich möchte versuchen, eine Frage zu beantworten, die der Andi gestellt hat von wegen der Zeit, aber ich möchte es anders beantworten. Ich springe mal schon zu Vers 9 von Kapitel 35. Und Gott erschien dem Jakob wiederum, als er aus Paddan Aram kam und segnete ihn. Das klingt jetzt so, als ob die Reise zurück von Strome aus Paddan Aram jetzt erst in Bethel zu Ende wäre. Und der Sichem ist so quasi ein Zwischenaufenthalt, der Gottes Augen vielleicht gar nicht zählt. Das war ja auch am Anfang gesagt worden, dass eben auch der Jakob wieder nach Bethel zu diesem Stein zurückkommen wollte, sollte, auch mit Verheißung. Und das andere ist dann eben nur eben eine Geschichte, aber die hätten auch früher hingehen können. Die Zeit, es waren sicher ein paar Jahre, aber genaueres steht hier wohl nicht.
im Prinzip hätte nun im Kapitel 35 der Jakob sein Hebräer-Dasein aufgeben können. Also das Herumziehen. Das war das Kennzeichen der Hebräer, das Herumziehen. Sondern Jehova hat ihm gesagt, Gott erschien ihm, mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel und wohne da selbst. Ist auch ein Segen, ist ein Segen, wenn man an einem Ort wohnen kann. Und er hatte auch einen Auftrag, jetzt hat er einen Auftrag von Gott, und mache da selbst einen Altar, dem Gott, der dir erschienen ist, vor Jahren, mit den Jahren habe ich es nicht so, aber 21 Jahre dürften es gewesen sein, in der Größenordnung auf jeden Fall, dem Gott, der dir erschienen ist, ein Altar, der dir, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Also da, in diesem Ort, Bethel, Haus Gottes, heißt er das dann, wurde später so genannt, Bethel, Haus Gottes, durfte, sollte Jakob wohnen.
Ja, vielleicht auch eine Frage, das ist auch der Punkt, oder? Er ging von Bethel aus und dort hat er die Verheißungen bekommen von Gott und Jakob hat dort selber noch eigene Gelübde gemacht, wenn du mich zurückbringst. Also zwei, eben das ist eben Jakobs Gelübde, ist auch genau im Bethel. Und eben dann hätte er, eben, wir haben ja glaube ich letztes Mal schon gesagt, gar nicht nach Sichem sollen dort sich niederlassen. Oder das war eigentlich ein Fehler und eben das ist halt der alte Jakob, oder? Nicht gerade zurück. Und dann im Vers 30, wenn man dort eben die persönlichen Fürwörter liest, im Vers 30, mich, ich, mein. Eben, er hat nur sich gesehen. Er hat nur sich, sie werden mich schlagen jetzt und so. Eben Simeon und Levi haben mich in Trübsal gebracht, oder er sieht nur sich, oder es ist noch der alte, eben der Jakob noch, oder? Und eben eigentlich hätte er direkt nach Bethel gehen sollen.
Ich wollte auch was sagen zum das, was Martin Kolb jetzt erzählt hat. Das ist sehr wichtig, weil Gott betont es ja ausdrücklich. Wir lesen ja in 35b und mache das selbst an den Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Das ist eindeutig Kapitel 28. Da sieht Jakob im Traum der Himmelsleiter und da macht ihm Gott Verheißungen, Zusagen, die er dann auch einhalten wird, in 28, 15 nachzulesen und so. Und zum Schluss des Kapitels 28 macht dann Jakob wie eine Zusammenfassung oder er reduziert das nur auf, wenn er Essen haben wird, wenn Gott ihn beschützen wird. Quasi als ob er sich unter ein Gesetz stellt. Wenn das und das eintrifft, dann ist es gut. Also er bleibt weit unter dem darunter, was Gott ihm zusagt. Er begnügt sich mit viel weniger. Und deswegen auch vielleicht diese Erinnerung jetzt, die wir lesen können in 35,1, damit ihm da vielleicht ein Licht aufgeht. Oder Gott erinnert ihn an seine Freigebigkeit, an seine Gnade, und dann die Fülle, die er haben kann. Und nicht sich begnügt damit irgendwie minimalen da Dinge. Ne?
Was wir hier natürlich auch sehen, dass selbst wenn Jakob Martin hat ja schon von den sieben Ich, mich geredet in diesem einen Vers 30. Siebenmal wird das aufgelistet. Selbst wenn Jakob auf einem ganz erbärmlichen, eigensinnigen Zustand war und im Prinzip nur noch eines erwarten konnte für sein relativ kleines Volk, das war nicht groß, was er hatte, dass die umliegenden Städte, die das ja gehört haben, dass die jetzt gesagt haben, jetzt machen wir Tabula Rasa mit der Familie Jakob. Aber die haben mit Gott nicht gerechnet. Denn Gott hat dem Abraham verheißen. Und das zieht er mit dem Volk Israel durch alle Gerichte hindurch. Auch wenn Gott Israel richtet durch die Nationen. Gott hat immer die Nationen benutzt, um Israel zu richten. Auch heute. Gott benutzt die Araber, um Israel zu errichten. Gott benutzt die Hamas, um Israel zu richten. Aber er steht zu seinen Verheißungen an Abraham, Isaac und Jakob. Bei all den Gerichten, sie werden nicht umkommen. Ein kleines Häuflein wird doch gerettet werden.
Jetzt müssen sie ja die fremden Götter weglegen und die Kleider tauschen. Da vielleicht mal die Frage, wie fleißig hat man eigentlich die Kleider gewechselt, wenn man das da extra erwähnen musste? Ist das so, dass sie immer dieselben Kleider anhatten?
Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Bekleidungen, die sie damals hatten, nicht so billiger Dreck war wie das, was wir heute haben. Denn wenn wir heute Kleider haben, dann müssen wir die waschen mit, ich weiß gar nicht, wie viele Waschmittel in Korb und Mikro zusammen vorhanden sind. Macht ihr alles kaputt. Macht wirklich alles kaputt. Das kannten die sehr wahrscheinlich nicht. Die kannten das Beste Waschmittel, das es gibt, das Wasser mit Soda, also Backpulver, das ist das Beste, das kannten sie. Ob sie es überhaupt brauchen mussten für ihre Bekleidung, das ist noch die andere Frage. Ich weiß es nur, wenn ich gewisse Hemden anhabe, die kann ich ich habe manchmal ein Hemd 3 Wochen an. Das stinkt nicht, mindestens rieche ich es nicht.
Man unterschätzt zum Beispiel das Auslüften. Man unterschätzt zum Beispiel natürliche Rohstoffe wie Baumwolle oder Wolle. Die sind sehr gut. Wenn ich natürlich Kunststoff trage, beim Sport ein Hemd, einen Tag und dann kann ich schon vergessen. Kann ich vielleicht noch das zweite Mal tragen beim Sport, wenn ich es ausgelüftet habe. Aber dann ist, so, dann ist es riechbar, ja, und das geht nicht mehr. Und wir haben heute halt sehr viele Kunststoffsachen. Dann ist es eben so, dass man die waschen muss. Man ist auch daran gewöhnt, das zu tun. Aber ich denke mal, die konnten es sich gar nicht leisten. Die hatten da keine Waschmaschine. Waschen war Schwerstarbeit. Ich weiß noch, meine Mutter, die hat sich als allererstes in ihrer Ehe dann eine Waschmaschine und eine Schleuder gewünscht und bekommen. Und das war eine große Erleichterung gegenüber dem mechanischen Waschen, was die früher mit Schruppen und so haben machen müssen, vor nicht mal 100 Jahren.
Aber wir sehen ja in Vers 2 auch von Kapitel 35 vor allem, tut die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind. Dann der nächste Punkt, reinigt euch, das müssen sie nicht vorher machen, sondern nachher, und wechselt eure Kleider. Also ich denke, wir sehen da schon, wenn man, und das können wir auch ein Stück weit auf uns anwenden, wenn wir irgendwo eine götzendienstartige Sache entdecken in unserem Denken, in unserem Handeln und so weiter, dann muss man es wegtun. Dann muss man sich reinigen von dem, indem man es bekennt, und die Kleider wechseln. Klar, wir haben neue, reine Kleider in diesem Sinne. Aber wir können da doch da geistlicherweise auch viel daraus herauslesen, und sicher auch Jakob sollte erkennen, dass durch den Kleiderwechsel etwas, also eine Reinheit brauchte, etwas gänzlich anderes, dass ihn eine gänzlich andere Bedeckung. Und geht natürlich, die Frage ist berechtigt von an, die ist sicher interessant, das zu wissen, müssen wir vielleicht auch, weiß nicht, externer Literatur annähernd feststellen können. Aber hier geht es sicher auch um die geistliche Komponente, dass sie da zeigen mussten, dass sie jetzt eine neue Kleidung hatten, etwas Frisches, etwas Reines. Oder?
Vielleicht Jesaja 64, Vers 6. Und wir allesamt sind dem Unreinen gleich geworden und alle unsere Gerechtigkeiten gleich einem unflätigen Kleide. Also der erste Teil von Vers 6 ist das, der hier auch Anwendung finden kann, meines Erachtens.
Was auffällt, wenn man so die Geschichte Israels anschaut, hier steht ja, tust die fremden Götter hinweg. Also wir wissen definitiv von einem fremden Gott, denn die Rachel hat die Teraphim Labans mitgenommen. Die hatten wahrscheinlich noch mehr, waren alle abergläubisch. Das ist in Israel dann immer wieder vorgekommen. Die mussten immer wieder ihre fremden Götter wegtun. Josua 24, Vers 23. So tut nun die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind, und neiget euer Herz zu Jehova, dem Gott Israels. Wenn wir dann Richter, Könige, Chroniker lesen, wie rasch, wie tief ist Israel in den Götzendienst wiedergefallen, obwohl sie den wahren Gott, ihren Bundesgott Jehova, kannten.
Das ist ja interessant, im Vers 1 lesen wir ja den Auftrag, den er von Gott hat. Mache dich auf, ziehe hinauf nach Bethel, wohne da selbst und mache einen Altar. Das ist der Auftrag. Und wie er Jakob das umgesetzt hatte, sieht man auch, dass er da schon jetzt eine, ja, sage jetzt im Herzen berührt war, Geiste berührt war und erkannte, dass er eben zuerst in seinem kleinen Häuflein die fremden Götter hinweg tun musste, sich reinigen und die Kleider wechseln. Anders kann man nicht nach Bethel ziehen und einen Altar machen oder am Altar opfern. Und das betrifft ja auch uns in einem gewissen Sinne, wenn wir zusammenkommen zur Anbetung, dann sollen wir ja auch rein daherkommen, und zwar rein im Sinne von, dass, wenn wir wissen, dass irgendetwas in unserem Leben ist, das nicht rein ist, dass wir das bekennen sollen, lassen sollen und dann diesen Weg gehen zu Gott, mit Gott und in dieser Gemeinschaft dann sein. Aber dazu muss man etwas tun, im Geiste, vielleicht auch äußerlich auch etwas wegtun. Wenn das auch uns betrifft, das kann sein. Und dann können wir so rein vor unseren Gott und Vater und unseren Herrn treten.
Ich denke auch, dass das ein Bruch darstellen soll, hier bei dieser Grablegung der Götzen. Sie mussten sich trennen. Ich kann mich noch gut erinnern, es war ein super Ereignis vor mehr wie 20 Jahren. Da war eine Schwester aus Konstanz bei uns in der Bibelstunde, die Friedel hieß sie. Sie ist dann heimgegangen an Krebs. Aber als die sich bekehrt hat, das Erste, was sie gekauft hat, das war eine Axt, also eine richtige Axt. Und da musste ihr Fernseher dran glauben mit einem Schlag. Und das war für sie richtig. Das war für sie richtig. Ich will das nicht sagen, dass das jetzt alle so sehen müssen. Aber für sie war das richtig. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sonst aus ihrer Wohnung, das weiß ich zu wenig, aber dass sonst auch ihre Wohnung gereinigt wurde von Altem. Ich kann mir auch vorstellen, wenn jemand aus einer aus dem Katholizismus kommt und ganz normalerweise halt Bildchen und weiß ich nicht was herumhängen hat, das wird kryblisiert oder heute sagt man delisiert.
Vielleicht auch noch ein Vers dazu. Also im Vers 4 lesen wir ja dann, dass sie das machen und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand und die Ringe, die in ihren Ohren waren. Es heißt, glaub, unten Amulette. Amulette, ich weiß jetzt nicht, ob das auch eine in an etwas Götzenartiges, irgendwie an was hängt. Oder das geht ja nicht um, wenn jemand sich bekehrt, jetzt muss man alle Ketteli und ein Ketteli oder Ring, das hat man ja auch gepredigt früher, oder? Eben so äußerliche Dinge. Aber es geht wahrscheinlich auch mehr um an etwas, das man eben hängt, oder? Von der Welt, oder Amulette, könnte mir vorstellen. Und das muss man vergraben, ja.
Ich wollte eine Stelle, uns kennt ihr bestimmt, an die erinnern, wo es um abschließende Vergangenheit geht oder um Verbrennen dessen, was eines Christen dann nicht würdig ist. Das ist Apostelgeschichte 19, da lese ich ab Vers 18. Apostelgeschichte 19, Vers 18. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und verkündigten ihre Taten. Viele aber von denen, welche vorwitzige Künste getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten den Wert derselben und fanden ihn zu 50.000 Stück Silber. Also wuchs das Wort des Herrn mit Macht und nahm Überhand. Also sie haben die Bücher nicht verkauft, die haben sie einfach vernichtet, von enormem Wert.
Und dieser Satz, also wuchs das Wort des Herrn mit Macht, steht dreimal in der Apostelgeschichte und jedes Mal hat nicht Gott etwas gemacht, sondern die Menschen mussten etwas tun. Eben das, was jetzt Valentin vorgelesen hat. Sie haben nicht gesagt, jetzt machen wir noch aus diesen Büchern Geld und dann kaufen wir Traktate. Wäre ein frommer Wunsch. Aber wer hätte dann diesen Schrott gekauft? Oder? Sie haben sie verbrannt. Und das war ein Segen. Es war ein Segen. Und wenn es auch viel Geld da stellte, aber das war ein Segen, weil jetzt konnte das Wort Gottes wachsen.
Es ist ja weit verbreitet mit Amuletten. Übrigens, die Stelle im Apostelgeschichte 7, 8, Kapitel 19 war mir auch gerade eingefallen. Valentin war eine Sekunde schneller als ich. Macht nichts, ist gut. Amulette. Auf Dienstreisen früher habe ich oft beobachtet, wie Menschen in Ländern wie Pakistan, Indien, Mexiko, Brasilien, weniger in unseren Breiten, aber sicher auch im Auto solche Kettchen haben oder den Schutz gegen den bösen Blick oder irgend so ein Zeug, was halt dann beschützen soll oder in christlichen Anführungszeichen Ländern, den St. Christophorus, bei Katholiken, den es nicht gibt, als Schutz vor, bei Reisen und so. Ja, das sind alles Amulette, die alles Götzendienst sozusagen durch bildliche Gegenstände gestärkt oder in Erinnerung gerufen. Und die haben ja keine Macht, aber die Leute glauben dran.
Sieht ja jeder Katholizismus oder auch anderen hat sicher auch. Jede Nonne hat ein Amulett um den Hals. Einen langen, ich weiß nicht, war Kette oder Band oder was oder irgendein Pseudogeistlicher, da schwarz oder rot bekleideter, der hat auch seine Kreuze. Die sind dann natürlich aus Gold, aber das darf dann etwas mehr kosten. Ich möchte noch sagen, wenn man auch all diese Dinge dann beiseite tut, wegwirft, verbrennt, zerschlägt, ist alles gut, darf einfach niemand denken, dass diese Dinge dann nicht in Gedanken dann extrem schnell wieder da sind. Und das ist dann sicher unsere tägliche Herausforderung, wirklich auch da, ja, sich auch täglich reinzumachen, diese Dinge gedanklich dem Herrn zu bringen und abzulegen, solange wir leben.
Vielleicht noch zu dem Vergraben der fremden Götter und Amulette unter der Terebinte bei Sichem. Hat mal jemand gesagt, warum hat Jakob die nicht verbrannt? So konnte man zurückkehren und die wieder ausgraben. Aber ich entnehme das jetzt im Text nicht, denn hier steht ja, vergrub sie unter der Terebinte und sie brachen auf. Also das heißt, sie sind dann unmittelbar weggezogen, sind nicht mehr zurückgekehrt. Zumindest wird nicht berichtet, dass sie dahin zurückgekehrt sind, um die fremden Götter wieder auszugraben. Und dann hatten sie auch den Schutz Gottes. Der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Hat er Hans-Peter ja vorhin schon erwähnt und es wird hier einfach ausgedrückt, dass das Normale, was sie normalerweise erwarten hätten können, so wie auch Jakob befürchtete, eben durch den Schutz Gottes nicht eingetreten ist und sie eben weiterziehen konnten.
Das ist auch wichtig, es wird erwähnt, er hat diese Götzenbilder nicht in Bethel vergraben, oder? Es wird deutlich darauf hingewiesen, sondern noch in Sichem, in der Gegend, wo das Schreckliche geschehen ist. Dort in dieser Gegend hat er das getan und es wurde auch schon darauf hingewiesen, in dem Moment kam der Schrecken Gottes auf die umliegenden Länder, damit sie nicht Israel anfallen, anfallen und vernichten. Aber Israel musste auch das tun, und sie haben es getan.
Warum mussten eigentlich die Menschen diese Götzen dem Jakob geben? Das ist eigentlich auch ein bisschen gleich in der Apostelgeschichte. Da tat man sich ja auch zusammen und hat es zusammen verbrannt. Warum diese Sache, dass man das zusammentut, zusammen vergraben und nicht jeder für sich?
Ja, ich sehe einen Unterschied zwischen der Geschichte in der Apostelgeschichte. Da ist die, der zum Glauben hat den Heiligen Geist gehabt und erkannt, dass das falsch war. Hier ist eben der Auftrag von Jehova zur Anbetung in Bethel an den Jakob ergangen. Und deswegen, und er hat auch das dann seinem Hause gesagt. Das ist dann ab Vers 2 und zu allen, die bei ihm waren. Dann hat er ihr den Befehl gegeben und hat das Ganze wahrscheinlich unter seiner Kontrolle gehabt. Also das sehe ich einfach eine andere Situation. Die Geistgeleiteten in der Apostelgeschichte und eben die von Jakob geführten vom Hause Jakob oder Israel hier in der 1. Mose 35.
Der Jakob musste sehen, was er die Jahre hindurch verschlafen hat. Das war seine Schuld. Denn er hat keine Ordnung gehabt in seinem Leben, in seiner Familie. Da war keine Ordnung vorhanden. Sehr wahrscheinlich hat er auch seinen Glauben an Gott, selbst in der eigenen Familie, nicht groß gelebt. Sonst hätten doch die nicht so viele Götzen gehabt in seiner, also seine Familie, seinem Familienumfeld. Also er war sicher einer, der hat auch oft gekuscht, ist das richtig? Gekuscht hat. Er wollte zu wenig dafür einstehen, was er geglaubt hat. Und wir müssen halt das, was wir glauben, Römer 10, predigen, damit andere errettet werden und nicht verführt werden. Und dieser Jakob, der musste jetzt sehen, so viel habe ich verschlafen, darum mussten sie ihm geben. Also das ist jetzt so meine Warte, Gott wollte es ihm zeigen.
Und wir lesen ja nicht, dass Gott ihm das gesagt hat, ausdrücklich, was er dann, also Gott hat ja nur gesagt, Bethel, Altar, ja. Und Jakob sagte, reinigen, Götter wegtun. Das zeigt mir, dass er schon Einsicht hatte, was eben Gott verlangt, ohne dass es ihm gesagt wurde. Sein Gewissen hat ihm das gesagt. Und dann konnte es endlich mal weitergeben, was Sache ist. Ich meine, die kannten natürlich alle Jehova dem Namen nach. Aber was das bedeutet, war wohl nicht allen so wirklich klar.
Mir ist noch was eingefallen, und zwar, Hans-Peter hatte gesagt, Jakob hatte keine Ordnung in der Familie. Wenn wir gucken, wie es bei David zuging, ja, da steht auch so ein prägnanter Satz, jetzt so sinngemäß heißt es, er hat seine Söhne, seine Kinder nie betrübt. Das heißt, er hat ihnen nichts gesagt, auch nach einem Mord nicht. Und schlussendlich will Absalom ihn umbringen. Und was macht David? Er gibt die Anweisung, ja, macht dem Absalom ja nicht was. Ne? Und zum Schluss ermahnt ihn Joab und sagt, ja, die wäre wohl es lieber, wenn wir alle umgekommen wären und der Absalom am Leben geblieben wäre. So war es bei David. Da hat er auch einiges versäumt, beziehungsweise kannte das gar nicht, dass man da auch durchgreifen kann, muss, soll, je nach Situation.
Meine Frau hat mir noch einen Spickzettel gegeben. Da steht zum Beispiel im Vers 27 vom Kapitel 34, da sieht man, dass sie fremde Götter hatten, nämlich Simeon, Levi und ich denke auch alle Söhne Jakobs haben ja da mitgemacht. Die Söhne Jakobs. Mitgemacht. Und was haben sie gemacht? Götzen geraubt. Und darum steht da nachher, tut die fremden Götter im Vers 4 weg. Und sie gaben Jakob alle fremden Götter, die in ihrer Hand und die Ringe, die in ihren Ohren waren. Und Jakob vergrub sie unter den Terebinthen bei sich hin. Ist. Ähnliches haben wir natürlich schon, nicht schon, neu dann im Buch Josua, ziemlich am Anfang, nach dem Sieg über Jericho, kam die Niederlage in Ai. Und warum? Weil es doch einer gab, der dachte, ich kann mich an diesem Jericho bereichern. Und er brachte tiefstes Unglück über seine ganze Familie, indem er eben auch Dinge, Kriegsbeute geraubt hat, die verboten waren. Dann haben wir auch, da kommen ja eine bemerkenswerte Art von Todesfällen in Kapitel 35, ich glaube 4 Todesfälle. Und dann sehen wir den Todesfall, eine uralte Frau, das muss eine wirklich sehr alte Frau gewesen sein, Vers 8, die Deborah, das war die Amme Rebekkas. Also die war mindestens, sagen wir mal, 20 Jahre älter wie die Rebekka. Oder als Amme, mindestens 20 Jahre älter. Jetzt kann man sich vorstellen, wie alt diese Frau war. Und sie begruben sie unterhalb Bethel, unter der Eiche. Und man gab ihr den Namen Alon Bakut. Und
diese Frau hat sicher viel geprägt. Wenn die Amme so mitgezogen ist, kann ich mir vorstellen, das ist dann für die Rebekka eine ganz starke Bezugsperson gewesen und die ist jetzt, das ist der erste Todesfall hier gestorben.
Ja, ich wundere mich immer, wenn ich das lese oder höre, war die jetzt mit in Padan Aram oder haben die sich jetzt dort getroffen mit der Familie Isaac und Rebekka? Oder wie kann man das jetzt verstehen? Denn die war ja, ich nehme nicht an, dass die jetzt nach Padan Aram gekommen ist, sondern die war noch im Lande, eben dort, wo der Isaac war. Ich meine, der Isaac müsste auch noch leben. Das kommt erst noch mit dem Tode, glaube ich. Aber ja, dann sind die wohl auch dem begegnet. Sonst kann ich mir es nicht erklären.
Ja, das ist ja schon das, eben diese Amme, oder schon das zweite Begräbnis, oder nach den Götzen. Oder aber wir können auch sagen, wir sind ja in Christo vollkommen, der Stellung nach, oder bei der Bekehrung, oder sind wir mit ihm gestorben, begraben, eben die Taufe, also die Bekehrung, oder gegenüber der Philosophie, gegenüber der Sünde. Aber eben hier lernen wir das Leben, wie ist das Leben, es geht ja weiter, oder? Und da kann eben, das ist auch eine Belehrung für unseren Lebenswandel. Man muss immer wieder reinigen, oder? Und eben daran denken, was wir in Christo sind, oder? Eben, dass wir eben jetzt ein neues Leben haben, oder sicher. Da sind wir eigentlich manchmal wie Jakob, oder? Es geht ein bisschen länger, oder? Bis man alles wirklich begriffen hat. Eben das im Vers 6, das Luz hieß ja, kam nach Luz, welches mir Lande, das ist Bethel, Luz ist Bethel. Und da gibt es im Richter auch nochmal dort, erobern sie Luz und geben den Namen Bethel, aber der eine geht weiter und richtet Luz wieder auf. Das ist diese Stelle. Eben Bethel heißt ja eigentlich eben schon Haus Gottes, aber manchmal ist es auch sehr, sehr eben negativ. Sie machen ja, Jerobeam macht ja dort ein Kalb, oder? Jerobeam macht ein Kalb dort.
Das ist wie Sichem. Sichem ist nicht immer negativ in der Bibel. Sichem ist manchmal sehr positiv, werden dann die Bündnisse wieder gemacht. Aber es sind auch bekannte Orte, wie Bethel auch. Bethel ist nicht immer nur gut. Es gibt es in der Bibel gar nicht, ein Ort, wo immer nur gut ist. Wenn wir nur an Jerusalem denken, da kommt uns das kalte Grauen. Das ist auch, wenn man denkt, man muss Israel segnen. Ist alles okay. Aber was böse ist, ist böse. Das muss man auch sagen. Und Gott richtet das Böse. Das ist ihm egal bei wem. Auch vor allem natürlich bei Israel. Es gibt kein Volk, das so stark von Gott gerichtet wurde. Denken wir nur an die Shoah 1939 bis 1945. Hundertprozentig unter Gottes Zulassung.
Dann fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 9. Kapitel 35, Vers 9. Wenn ein Bruder noch betet. Herr Jesus, so dürfen auch wir wissen, dass wir der Stellung nach Erlöste sind, errettet durch dein Blut, gerecht gesprochen und wissen dabei aber auch, dass wir im Zustand noch nicht vollendet sind. Wir sind in dir vollkommen gemacht, aber wir haben zwei Naturen in uns und wir sind laufend, andauernd, Tag für Tag, Stund um Stund aufgefordert, in der neuen Natur und aus der neuen Natur zu leben und diese alte Natur, das Fleisch, im Tode zu lassen, wo es deinen Augen ist. Und wir danken, dass wir das jetzt auch sehen durften anhand deinem Wort und den Personen um Jakob, dass auch er das immer wieder lernen musste, anwenden musste und dass er dennoch auch immer wieder fehlgegangen ist, immer wieder erkannt hat, was falsch ist, und das zu lassen, zu bekennen und dann im Vertrauen auf dich weiterzugehen. Danken, dass du uns auch diese Woche dabei immer wieder hilfst. Und danken auch, dass du auch allen Geschwistern, die in körperlichen oder seelischen Nöten sind, dass du ihnen immer beistehst, sie im Glauben stärkst und auch diese Dinge immer wieder klar machst, damit sie in Reinheit und in Freude zu dir diese Woche auch bestehen können. Wir danken für diese Gnade. Amen.
Amen. Amen.
Dann allen Geschwistern einen guten, schönen Sonntag und eine gute Woche im Herrn. Tschüss.
Tschüss, miteinander.
Tschüss, eine gute Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.